Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Heute geht sie zu Ende, die wichtigste Industrieschau der Welt, die Hannover Messe. Grüne Technologien, Digitalisierung, das waren Schwerpunkte in diesem Jahr. Vor allem aber die Lage nach dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Wir ziehen Bilanz und fragen, wie wird es deutschen Unternehmen gelingen, in der neuen, durch den Krieg veränderten Zeit die dringend benötigten Rohstoffe für ihre Produktion zu beschaffen. Beginnen aber wollen wir mit ihr, der mächtigsten Frau im Silicon Valley, mit einer der einflussreichsten Top-Managerinnen weltweit, von der manche sogar sagen, sie ist der eigentliche Kopf hinter dem Aufstieg von Facebook, von der kleinen Online-Firma zum Weltkonzern. Sheryl Sandberg hat gestern, kurz vor Börsenschluss an der Wall Street, ihren Rücktritt bekannt gegeben. Jan Plate dazu.
Jeden Tag nutzen Milliarden von Menschen WhatsApp, Instagram oder Facebook, also Produkte der Facebook-Mutter Meta. Bei diesem Multimilliardenkonzern endet nun nach 14 Jahren eine Ära. Geschäftsführerin Sheryl Sandberg tritt im Herbst zurück. Die 52-jährige Sandberg wird zwar im Verwaltungsrat bleiben, doch will sie sich zunächst auf ihre Stiftung, philanthropische Arbeit und ihre Familie konzentrieren. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zufolge ist Sandberg ein Superstar. Er erinnerte daran, dass er sie als 23-Jähriger angeheuert habe, als er selbst nichts von Unternehmensführung verstand. Sandberg soll Zuckerberg zufolge nicht durch jemanden mit einem identischen Aufgabenbereich ersetzt werden. Allerdings ist bei Meta sowieso viel im Umbruch. Aus der Politik gibt es Forderungen nach einer Zerschlagung. Facebook spürt die Konkurrenz der Videoplattform TikTok. Maßnahmen des iPhone-Herstellers Apple für mehr Datenschutz erschweren Facebook das Geschäft. Und im letzten Jahr wurde die Konzernmutter in Meta umbenannt, mit dem Ziel, noch mehr in die virtuellen Welten des Metaversums zu investieren.
Der Rücktritt von Sheryl Sandberg, der Topmanagerin und Architektin des Werbegeschäfts bei Facebook. Warum kommt dieser Rücktritt jetzt? Nicht nur die Konkurrenz wie TikTok bedrängt Facebook und den Mutterkonzern Meta, wie eben gehört, die Aussicht auf steigende Zinsen und knapper werdendes Kapital für die wachstumshungrigen Tech-Konzerne verdüstert die Aussichten für die Branche. Und tatsächlich, die Tech-Industrie im Silicon Valley tritt auf die Bremse, Entlassungen, Einstellungsstopp. Produktionsausfälle machen den Hunderttausenden Beschäftigten Sorgen. Viele Unternehmen leiten überfällige Reformen ein und hoffen darauf, dass es nicht zu einer Rezession kommt. Markus Schuler berichtet aus San Francisco.
Vergangene Woche verschickte Y Combinator in Mountain View, dort wo Google seinen Sitz hat, eine Warnung an seine Gründerinnen und Gründer. Der Inkubator bereitet Startups auf das Geschäftsleben vor. In der E-Mail hieß es, man solle sich auf das Schlimmste vorbereiten. Das meint auch David Sachs. Er finanziert mit seiner Investmentfirma Craft Ventures seit vielen Jahren junge Tech-Unternehmen.
This is the worst environment.
Das ist das Schlimmste, was ich seit dem Platzen der Dotcom-Blase erlebt habe. Schlimmer sogar als die große Rezession 2008, 2009. Aber nicht nur Startups bekommen das schlechte Geschäftsklima zu spüren. Große Tech-Unternehmen wie Meta oder Salesforce wollen deutlich weniger Personal einstellen. Bei Netflix wurde sogar den ersten Angestellten gekündigt. Bei Meta, dem Facebook-Mutterkonzern, soll die Stimmung besonders schlecht sein. Nicht nur, weil die Aktienoptionen für die Angestellten wegen des gefallenen Börsenwertes deutlich weniger wert sind, es gibt auch Gerüchte von systematischer Bespitzelung. Auch bei Twitter herrscht wegen der geplanten Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk große Unruhe. Hinzu kommt der Wertverlust an den Aktienmärkten. Investor Sachs sagt,
wir sprechen hier von Korrekturen von 70-80% und mehr. Das hat im Silicon Valley zu einer enormen Umstellung geführt. Es begann bei den börsennotierten Unternehmen. Jetzt ist es auf die Wachstumsunternehmen übergesprungen und hat im Grunde das gesamte Ökosystem in Mitleidenschaft gezogen. Der S&P 500, der von Tech-Aktien dominiert wird, hat in diesem Jahr bisher mehr als 20% seiner seines Wertes verloren. Lars Meyer von der weltweiten Rechtsanwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer sagt, von einer richtigen Blase könne man derzeit noch nicht sprechen. Meyers Kanzlei unterhält mitten im Silicon Valley in Redwood City ein großes Büro. Freshfields organisiert Übernahmen und Zusammenschlüsse in der Tech-Industrie. Der promovierte Jurist meint:
Gleichwohl sehen wir aber ein doch stabiles Marktumfeld. Es gibt weiterhin Investoren, die investieren in den Bereich. Es gibt weiterhin gut geführte Unternehmen mit sehr etablierten, bewährten Gründerteams, die das Ganze auch sicher durch Krisen führen. Und deshalb glaube ich nicht wirklich an eine Blase. Ich glaube aber schon immer mehr daran, dass jedenfalls in einigen Subsektoren jetzt durchaus eine gewisse Korrektur sich eingestellt hat.
Die Bewertungen vieler Unternehmen seien mittlerweile sehr niedrig. Jurist Meyer rechnet deswegen mit weiteren Übernahmen im Silicon Valley.
Man sieht ja auch, dass es weiterhin große Deals im Markt gibt, wie Amway und Broadcom jetzt gerade oder Elon Musk und Twitter. Insofern gehe ich davon aus, dass Konsolidierung, M&A auch weiterhin eine Rolle spielen wird.
Und was sagen die Mitarbeitenden der Tech-Unternehmen? Viele haben derzeit Angst, vor allem Mitarbeitende von Unternehmen wie dem Videokonferenzdienst Zoom oder der Streaming-Plattform Netflix, die während der Pandemie groß gefeiert wurden. Sie sorgen sich um ihre Arbeitsplätze.
Und diesen nicht ganz so optimistischen Blick auf die Tech-Branche nehmen wir mit in den Handelssaal nach Frankfurt am Main. Dort begrüße ich unseren Berichterstatter Sebastian Schreiber. Herr Schreiber, wie wird der Rückzug der, ja, man kann sagen, der Ikone Sheryl Sandberg und die Lage der Tech-Konzerne bei Ihnen auf dem Parkett bewertet?
Ja, Herr Kindermann, der Kurs des Facebook-Mutterkonzerns Meta ist nach der Ankündigung Sandbergs gestern um 2% etwa gefallen. Doch das ist ja ein Bild, das wir in den vergangenen Wochen häufig gesehen haben bei den Tech-Konzernen. Die sind ja teilweise regelrecht eingebrochen, diese Kurse. Die Meta-Aktie hat binnen 6 Monaten ein Drittel an Wert ungefähr verloren. Andere Titel, wir haben es gehört, aus der Branche hat es dann noch deutlich härter getroffen. Über die Lage der Branche habe ich kurz vor der Sendung gesprochen mit Stefan Risse. Er ist Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Akatis. Ich habe ihn gefragt, sind die Probleme bei Meta, die in den vergangenen Monaten sichtbar geworden sind, symptomatisch für die gesamte Tech-Branche?
Nein, ganz unbedingt nicht. Also Meta mit seinen sozialen Netzwerken hat eine ganz eigene Problematik, die natürlich auch einem gewissen Zeitgeist unterliegt. Aber wir wissen ja schon seit dem Skandal mit Cambridge Analytica, wo Facebook Daten weitergegeben hat, mit denen die US-Wahlen manipuliert wurden, ist das ein Unternehmen, das stark in der Kritik steht, der Öffentlichkeit, aber auch der Politik. Und das gilt längst nicht in der Form für die anderen Technologieunternehmen.
Wie bewerten Sie denn das Marktumfeld an sich? Wir sehen ja gegenwärtig auch an der Börse einen Dämpfer für die Tech-Industrie. Verschiebt sich das Wachstum weg von den Konzernen, die eben in den vergangenen Jahren schon massiv zugelegt haben, massiv gewachsen sind und jetzt vielleicht langsam an ihre Grenzen stoßen? Kommen da vielleicht auch neue Konkurrenten auf?
Neue Spieler wird es immer geben, aber wir sehen überhaupt nicht, dass sich das Wachstum von den großen Technologieunternehmen mal von einzelnen Entwicklungen wie den angesprochenen bei Meta oder was man jetzt bei Netflix gesehen hat, abgesehen, dass das Wachstum bei diesen Unternehmen jetzt nachlässt. Also es wird möglicherweise nachlassen, aber der Aktienmarkt ist ja immer relativ, ja, relativ zu den Erwartungen, relativ auch zu anderen Unternehmen. Und wenn man mal guckt, was in diesem durchaus herausfordernden Marktumfeld für Unternehmen wahrscheinlich am besten durchkommen, dann sind das für uns wieder die großen Technologieunternehmen. Die haben alle große Preissetzungsmacht. Sie sind relativ energieunabhängig. Also die Stromrechnung von Microsoft oder Apple, die hält sich in Grenzen. Mit anderen Worten, diese gestiegenen Energiepreise sind für die kein großes Thema, bei Amazon vielleicht noch ein bisschen mehr über die Logistik. Aber diese Unternehmen können in der Regel eben Preissteigerungen gut weitergeben an ihre Kunden. Und deswegen werden die Gewinnmargen auch hoch bleiben. Und ja, die Kurse sind natürlich unter die Räder gekommen. Was hoch gestiegen ist, fällt auch immer mal. Aber im Vergleich zu anderen Technologiewerten an der Nasdaq haben sie sich eigentlich gut gehalten.
Herr Risse, zum Schluss ein Blick auf die Erwartungen an diese Unternehmen. Sie haben das selber schon angesprochen. Viele der Konzerne schreiben ja immer noch Milliardengewinne. Dennoch ist das Marktumfeld herausfordernd. Es gibt dort Risiken, es gibt Herausforderungen. Kann es sein, dass man doch etwas an den Erwartungen schrauben muss in der Zukunft und das Wachstum vielleicht nicht mehr ganz so schnell, ganz so hoch geht, wie wir das in der Vergangenheit gesehen haben?
Das ist durchaus denkbar. Und so etwas, so eine Erwartungsanpassung geht dann immer einher damit, dass die Kurse auch mal zurückgehen. Das haben wir gesehen. Die gesamten 2021er Gewinne der großen Technologiekonzerne sind egalisiert. Die sind nicht mehr da. Damit sind die Unternehmen aber auch schon deutlich günstiger bewertet. Das Umfeld ist herausfordernd. Wir haben erstmals die Situation, dass die Wirtschaft überall weltweit nachlässt jetzt. Und trotzdem die Zinsen erhöht werden, weil die Inflation so hoch ist. Das ist schon so. Aber wenn wir dann schauen, wer wird denn längerfristig am besten durch diese schwierige Marktphase kommen, dann sehen wir eigentlich wieder die Technologiekonzerne als diejenigen, die relativ gesehen die Gewinner sind.
Sagt Stefan Risse, Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Akatis.
Also doch eine optimistische Sicht. Herr Scheiber, heute steht ja für Anleger weltweit die Tagung des Ölkartells OPEC Plus, also unter anderem mit Russland im Mittelpunkt. Diese Woche hat die EU ein Teilembargo gegen russisches Öl beschlossen. Was ist denn von der heutigen Tagung zu erwarten und gibt es schon Entscheidungen?
Noch nicht. Das Treffen der ölfördernden Staaten im Verbund OPEC Plus soll in etwa einer Dreiviertelstunde beginnen per Videoschalte. Aber schon vor Beginn des Treffens gab es reichlich Spekulationen über die möglichen Entscheidungen. Da geht es vor allem darum, ob Russland weiterhin Teil der Vereinbarungen über die Ölfördermenge sein soll oder angesichts der gegenwärtigen Sanktionen sein kann. Schon jetzt erfüllt Russland die Förderquoten ja nicht mehr. Medienberichten zufolge erwägen die OPEC-Staaten daher, Russland auszuschließen. Hinter alledem steht die Frage, ob die ölfördernden Staaten nicht doch den Forderungen nachkommen und sich dazu entschließen, mehr Öl zu fördern als bislang vereinbart. Das würde die Preise nach unten drücken. Das wiederum könnte die Inflation eindämmen und damit auch etwas Druck von den Notenbanken nehmen, mit steigenden Zinsen gegenzusteuern. Die Hoffnung also auf dieses Szenario sorgt für steigende Kurse heute. Der DAX ist im Aufwind. Die deutsche Leitbörse notiert aktuell bei 14.464 Punkten. Ein dickes Plus von 0,9%.
Es liegt ja nah, an so einem OPEC-Tag auf die Rohölpreise zu schauen. Die waren ja nach dem Teilembargo-Beschluss deutlich gestiegen. Wie sieht es heute aus?
Ja, da zeigt sich die Erwartung, dass sich die OPEC dazu entschließen könnte, mehr Öl zu fördern. Die Ölpreise sinken, wie auch schon gestern. Ein Barrel, also 159 Liter der Nordseesorte Brent, kosten aktuell etwas mehr als 113 Dollar, ein Minus von 2%.
Die Anleger schauen auf die US-Konjunktur. Gestern Abend das Beige-Book, der Konjunkturbericht der US-Notenbank. Heute und morgen neue Daten zum US-Arbeitsmarkt. Reagieren die Anleger jetzt schon, insbesondere bei den Staatsanleihen?
Die Renditen bei den Staatsanleihen steigen weiter auf einem 8-Jahres-Hoch. Mittlerweile die 10-jährige Bundesanleihe, die Rendite bei 1,2%. Auch die Umlaufrendite steigt weiter, heute 1,1%.
Dann noch Euro und Gold.
Der Euro-Kurs heute 1,0691 $. Goldpreis liegt bei 1.856 Dollar je Feinunze.
Vielen Dank an Sebastian Schreiber in Frankfurt. Heute endet nach 4 Tagen die Hannover-Messe, die immer noch wichtigste Industrieschau der Welt. An der rein digitalen Auflage vor einem Jahr nahmen rund 90.000 Besucher teil. Die Bilanz für 2022 mit dem Comeback auf dem realen Messegelände von Annette Deutzgens.
Die Bilanz der Veranstalter und Industrieverbände zur Hannover-Messe fällt durchweg positiv aus. Das Comeback nach 2 Corona-Jahren sei genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgt, resümiert Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG. Viele der 2500 Aussteller hätten in den Messehallen Lösungen für aktuelle Probleme gezeigt, beispielsweise den Klimawandel oder steigende Energiepreise. Mit 75.000 Besuchern kamen allerdings deutlich weniger Menschen nach Hannover als vor der Corona-Krise. Damals waren es noch gut 200.000 Messebesucher.
Deutlich stand die Hannover-Messe unter dem Eindruck des Krieges gegen die Ukraine. Nicht wenigen Unternehmen wurde endgültig deutlich, wie abhängig sie von gesicherten Rohstofflieferungen sind. Viele Unternehmen müssen ihre Rohstoffstrategien auf den Prüfstand stellen. Welche Wege müssen die Firmen bei der Beschaffung und Sicherung, möglicherweise auch beim Recycling, gehen? Dieser Frage ist für uns Nicolas Busch-Schlüter nachgegangen.
Schon vor dem Ukraine-Krieg litt die deutsche Wirtschaft unter Rohstoffmangel. Holz, Aluminium, Kupfer und Kunststoffe waren nur einige der Rohstoffe oder Vorprodukte, die damals auf den Weltmärkten knapp wurden. Eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages stellte im August vergangenen Jahres fest, dass die Engpässe die deutsche Wirtschaft in ganzer Breite treffen. Besonders stark jedoch die Unternehmen aus der Gummi- und Kunststoffindustrie, das Baugewerbe, die Fahrzeugindustrie und die Elektrotechnik. Neben Vorprodukten fehlten in allen Branchen auch Verpackungen und vor allem in der Autoindustrie Halbleiter. Seit dem Ukraine-Krieg haben sich diese Engpässe nochmal zugespitzt. Nicht nur die Rohstoffknappheit, auch die gestiegenen Rohstoffpreise schmerzten die Unternehmen sehr, sagt Gabriele Wiedmann, Volkswirtin bei der DekaBank.
Und jetzt ist derzeit ja die große Frage, können die Unternehmen diese gestiegenen Kosten überhaupt weitergeben? Und was sich gerade so in den letzten Tagen jetzt abzeichnet in Sachen Inflation, auch Reaktion der Käufer, der Verbraucher, ist, die reagieren dann, sie weichen aus. Das bedeutet für die Unternehmen, sie können nicht die ganzen Kosten weiterwälzen und das tut dann weh.
Weh, weil den Unternehmen weniger Geld für Investitionen und damit auch für Wachstum übrig bliebe. Besonders betroffen vom Ukraine-Krieg ist die Gummi- und Kautschukindustrie in Deutschland. Russland ist einer der wichtigsten Lieferanten der globalen Kautschukindustrie, lieferte bis vor den Sanktionen jährlich Tausende von Tonnen Synthese-Kautschuk in die EU. Solche Mengen seien nicht über Nacht zu ersetzen, analysiert das Gummi- und Kunststoffunternehmen Jägergruppe aus Hannover. Alternative Lieferländer wie die USA, Norwegen oder Katar könnten diese Lücke nur bedingt füllen. Angesichts politischer Unsicherheiten müssten Unternehmen ihre Lieferketten deshalb langfristig umbauen, findet der Kautschuk-Spezialist aus Niedersachsen. Außerdem sollten mehr Komponenten auf Vorrat gelagert und Just-in-Time-Strategien überdacht werden, bei der das benötigte Material erst kurz vor Produktionsbeginn eintrifft. Deka-Expertin Gabriele Wiedmann hat noch einen anderen Vorschlag.
Die Unternehmen haben jetzt einen riesengroßen Anreiz, Energie zu sparen und mal zu schauen, wie kann ich vielleicht durch Recycling manche Rohstoffe auch wieder so gewinnen, dass ich nicht diese langen Transporte habe und nicht die höheren Kosten aus Ländern, die eben nicht so nah und auch nicht so bequem die Rohstoffe liefern können, wie es Russland bisher getan hat.
Recycling könnte gerade bei Kupfer, Kobalt, Lithium und den sogenannten seltenen Erden viel helfen, sagt auch eine Studie der Katholischen Universität Leuven in Belgien. Bis 2050 könnte Europa durch Wiederverwertung bis zu 75% seines Bedarfs aus Basismetallen decken. Abgesehen vom Recycling wäre aber auch der Abbau seltener Erden in Deutschland denkbar, findet Deka-Volkswirtin Gabriele Wiedmann.
Wir haben ja relativ viele Rohstoffe, die nur eben schwerer verfügbar sind und aus Umweltschutzgründen oft nicht erschließbar sind. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da einiges tun wird in den nächsten Jahren.
Rohstoffexpertin Gabriele Wiedmann im Beitrag von Nikolaus Buschlüter. Seit gestern fällt an den Tankstellen hierzulande der Griff zur Zapfpistole etwas leichter. Die Mineralölsteuer ist für jetzt 3 Monate gesenkt. Dies könnte, so wörtlich der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, etwas Freundlichkeit in den Tag bringen. Ganz anders die Lage in Nordmazedonien. Da sind zeitgleich zum 1. Juni die Subventionen auf Grundnahrungsmittel und eben auch Sprit eingestellt worden. Clemens Fehrenkotte.
Tetovo, Dienstagabend. Vor den Tankstellen der 55.000 Einwohner großen Stadt im Nordwesten Nordmazedoniens haben sich lange Schlangen gebildet. Bevor um Mitternacht der Sprit um 15 Cent pro Liter Benzin oder Diesel teuer wird, wollen viele noch einmal volltanken. Es wird viel teurer und deswegen hat sich dieser Stau hier gebildet. Wir alle kämpfen um billigeres Benzin. Weiter billigeres Benzin. Darauf hatten bis zum späten Dienstagabend noch viele Autofahrer Nordmazedonien gehofft. 3 Monate lang hatte nämlich die Regierung die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel auf 5% heruntergefahren und auch die Mineralölsteuer verringert. Doch dann, nahezu in letzter Minute, entschied die Regierung in Skopje, mit dem 1. Juni läuft diese Subventionierung aus. Die Mehrwertsteuer von 18% wird wieder vollständig erhoben. Der 71-jährige Stojan aus Tetovo nimmt es eher gelassen. Der Staat ist nicht schuld, wir sind nicht Dubai oder Kuwait. Alle jammern nach dem Geld. Die haben 3 Monate lang auf die Mehrwertsteuer verzichtet, aber der Staat hat auch Verpflichtungen und die Steuern sind seine einzige Einnahmequelle. Weil der Staat selbst an Geldmangel leidet, muss er diese Maßnahmen wieder aufheben. Das Benzin ist auf 105 Denar gestiegen, umgerechnet 1,75 Euro. Dann sollen die Leute lieber nicht Auto fahren, sondern sich ein Fahrrad kaufen und damit fahren. Es sind nicht allein die Benzinpreise, die seit Mittwoch deutlich angestiegen sind. Auch bei den Grundnahrungsmitteln wie Mehl, Brot, Eier, Reis, Milch oder Nudeln fällt wieder die normale Mehrwertsteuer an. Und die Preise steigen drastisch. Ein Pfund Brot kostete vor einem Jahr noch 20 Dinar, umgerechnet rund 30 Cent. Jetzt wird für ein 400 Gramm Brot das Doppelte verlangt. Besitzer von kleinen Lebensmittelläden sehen keine andere Chance, als die Preissteigerung 1:1 an die Kunden weiterzugeben. Marjan verkauft in seinem Geschäft in Skopje überwiegend Milchprodukte. Die Treibstoffpreise werden Einfluss auf die Kaufkraft haben. Gestern Nacht wurden sie angehoben. Meine Preise hängen von den Lieferanten ab. Wenn die anheben, muss ich das auch tun. Aber was soll man machen? Es muss gegessen werden. Nur statt eines Kilos wird nur noch ein halbes Kilo gekauft. Es werde ab Herbst wieder alles beim Alten sein, also niedrigere Mehrwertsteuersätze auf Treibstoff und keine Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, kündigt die Regierung schon einmal vorsorglich an. Denn die sozialen Auswirkungen der deutlich steigenden Preise sind erheblich. Das Durchschnittseinkommen in Nordmazedonien liegt bei umgerechnet 500 Euro. Über die Hälfte der Rentner muss mit weniger als 200 Euro im Monat auskommen. In diesen Krisenzeiten gibt es nicht genug Rente, damit wir das Notwendigste kaufen. Aber überall auf der Welt ist eine Krise, nicht nur allein bei uns in Mazedonien. Zwar wird die Regierung mit sogenannten Urlaubsscheinen in Höhe von jeweils 200 Euro kurzfristige Wohltaten an Pensionäre und Geringverdiener verteilen, doch es würden vor allem dabei Anhänger der Regierungsparteien bedacht, wie es in Nordmazedoniens Hauptstadt Skopje heißt. Die 43-jährige Drita kommt aus dem Lebensmittelladen der Stadt und seufzt. Es ist inzwischen üblich geworden, dass täglich die Preise steigen. Jeder sollte sich selbst darauf einstellen und nur nach den eigenen Möglichkeiten einkaufen. Man sollte nur so viel kaufen, wie man sich leisten kann.
Und in der Wirtschaftspresseschau geht es um die Fondstochter der Deutschen Bank DWS.
Der Spiegel meint dazu, dass auf eine Hausdurchsuchung unverzüglich personelle Konsequenzen folgen, hat Seltenheitswert bei dem Finanzkonzern, der öfter die Polizei in die Frankfurter Doppeltürme hineinlassen muss, als er seinen Aktionären Dividende zahlt. Und doch, im Ganzen betrachtet, ist es einmal mehr der Ausweis dafür, in welchen Problemen der skandalumtoste Konzern noch immer steckt und wie schwer er sich damit tut, sich von ungeeignetem Personal zu trennen. Das Handelsblatt sieht Deutsche Bankchef Sewing in der Pflicht. Die Skandale bei der hauseigenen Fondstochter DWS und der unfreiwillige Abgang von deren Chef Asoka Wörmann sind brisant genug, um die hart erarbeiteten Fortschritte der vergangenen Quartale in Frage zu stellen. Zwar handelt es sich vordergründig erst einmal nur um eine Imagekrise, aber Image und Geschäftserfolg sind gerade im Finanzgeschäft kaum zu trennen. Sewing hat kaum eine andere Wahl, als jetzt schnell und entschieden durchzugreifen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung konstatiert, die Vorgänge rund um die DWS werfen ein Schlaglicht auf die Diskussion rund um Nachhaltigkeit, insbesondere auf die grüne Welle, die die Finanzindustrie so gerne reitet. Die Konkurrenz wird den Teufel tun, mit dem Finger auf die Fondstochter der Deutschen Bank zu zeigen. Im besten Fall ist sie selbst gerade dabei, akribisch zu analysieren, ob ein als besonders nachhaltig oder grün deklariertes Produkt irgendeine Form von Angriffsfläche bietet. Nachhaltigkeit mit den tragenden Säulen Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung ist ein Milliardengeschäft für die Finanzindustrie. Der Kölner Stadtanzeiger äußert sich zu Vonovia. Deutschlands größtes Wohnungsunternehmen hatte in den vergangenen Monaten eine Menge versucht, das schlechte Image aufzupolieren und sich als verantwortungsbewusster Vermieter mit sozialem Gewissen zu präsentieren. Kritiker hatten das dem Bochumer Konzern nie so recht abgenommen und ein Täuschungsmanöver vermutet, mit dem sich Vonovia die politische Zustimmung des Berliner Senats für die Übernahme des Rivalen Deutsche Wohnen sichern wollte. Die Skepsis war offenbar berechtigt. Kaum ist der Deal unter Dach und Fach, prescht Vonovia-Chef Rolf Buch mit der Ankündigung saftiger Mieterhöhungen vor. Wenn die Inflation dauerhaft bei 4% liege, müssen auch die Mieten entsprechend steigen. Andernfalls würden viele Vermieter in ernsthafte Schwierigkeiten kommen, ließ der Manager wissen. Für manche Vermieter mag dieser Satz stimmen, für Vonovia stimmt er sicher nicht.
Und damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt an dieser Stelle für Ihr Interesse an der Ökonomie.